Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
So alles bla 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 ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Und da sind wir wieder zurück beim Fußballtrainer-Podcast. Und wir sind mal wieder nach längerer Zeit prominenter unterwegs und klettern in der Liga, nachdem die letzten beiden Folgen ja um Markus Fiedler, den Drittligatrainer der U21 vom VfB Stuttgart gingen, geht's jetzt eine Liga höher. Und es hat mal wieder was, nachdem wir jetzt schon ein Jahr vergangen ist, seitdem das letzte Mal ein Zweitligatrainer hier im Podcast zu Gast war, hat sich ja damals auch schon alles um den Karlsruher Sportclub gedreht, denn Christian Eichner war zu Gast und da gibt's auch eine Connection zum KSC bei meinem heutigen Gast, denn er war dort im NLZ unterwegs. Mehrere Jahre, hat dort auch selbst gespielt als Jugendspieler und ist mittlerweile in der zweiten Liga angekommen. Nicht beim KSC, sondern schon seit gut 3 Jahren beim SC Paderborn. Und damit sage ich herzlich willkommen bei From Coach to Coach, Lukas Kwasniok.
Hi Dominik, hallo in die Runde. Freue mich auf einen entspannten Abend, auf einen coolen Podcast.
Sehr schön, ich auch. Wir machen es ganz transparent, nehmen in der Länderspielpause auf, in der zweiten Woche. Ich habe eben noch ein bisschen in die U21 reingeguckt, Deutschland gegen Polen. Wie nutzt so ein Fußballtrainer, ein Profitrainer wie du, mal diese kurze Verschnaufspause, die man ja selten hat in dem Jahr?
Ganz unterschiedlich. In dem Fall musste ich zu Hause ran. Renovierungsarbeiten standen an. Habe Schmerzen an allen Gliedern, Rücken, an der Schulter, überall. Aber die Baustelle liegt schon ein wenig länger da. Und dann habe ich gedacht, ich unterstütze es mal wieder. Meine Frau bei all den Dingen, die sonst an ihr hängen bleiben.
Also fernab des Fußballs und wahrscheinlich dabei auch gut den Kopf frei bekommen, oder?
Ja, absolut. Du regst dich dann halt über andere Dinge auf. Also es gibt ja immer so viele Themen, über die man sich aufregen kann. Da kommt der Handwerker.
Über die nicht reingehen.
Bitte?
Über Dübel, die nicht reingehen zum Beispiel.
Ja, tatsächlich. Oder man vergisst den Sicherungsschalter auszumachen und schraubt eine Lampe rein und stürzt bald von der Leiter, weil es auf einmal einen Funken schlägt. Der ganz normale Wahnsinn, wenn man da so ein Halbamateur ist.
Ja, Handwerker werkeln an ihren Projekten. Du werkelst jetzt wieder am Projekt Paderborn, zweite Liga, am Weiterentwickeln deiner Spieler und deiner Talente. Saisonstart ist ja, wenn man so sagen kann, geglückt. Oder wie siehst du es?
Ja, mehr als das. Also rein punktetechnisch, aber auch was die Leistung angeht, finde ich schon, dass wir sehr, sehr stabil unterwegs sind in dieser Saison. Haben jetzt in keinem Spiel irgendwie, finde ich, eine herausragende Leistung gebracht, aber eben auch schon immer so eine Basisleistung abliefern können, sodass wir aktuell, glaube ich, schon recht schwer zu schlagen sind. Aber das Wichtigste ist natürlich nicht nach hinten zu schauen, sondern nach vorne zu schauen und sich wieder auf die Spiele zu freuen, die vor der Tür stehen und ja, für den einen oder anderen was Neues, weil wir ja überwiegend doch Spieler aus unteren Ligen holen und die dann nach und nach entwickeln, wenn wir beim Thema wären, und dann versuchen sie zu Tafelsilber hoch zu pimpen.
Was ja in der Vergangenheit auch schon geklappt hat, wenn man sich allein die Namen von Florent Muslia anschaut oder auch Marvin Pieringer, Ron Schallenberg, Julian Justwan, der auch zur TSG Hoffenheim von euch gewechselt ist. Und da sind wir auch beim Thema Entwicklung, gehen aber nochmal einen Schritt zurück, denn wir werden später darüber sprechen, auch inwiefern Ausbildungsfußball möglich ist im Profifußball, wo es ja dann am Ende doch oder Trainerwechsel oder man bleibt beim Trainer oft daran gemessen wird, wie ist die aktuelle Punkteausbeute. Gehen aber nochmal einen Schritt zurück und machen auch nochmal eine kleine Zeitreise. Denn, ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert, du warst früher selbst Jugendspieler beim KSC, hast dort die Jugend durchlaufen, hast auch dann mal den Schritt weggewagt zu Arminia Bielefeld, aber hast recht schnell dann gesagt, okay, ich setze nicht auf Profifußballer und gehe einen anderen Weg. Und bist dann nicht irgendwie direkt, wie manch anderer Ex-Fußballer, direkt in einen Profitrainerjob gekommen, sondern hast im Amateurfußball angefangen. Denn ich habe gelesen, unter anderem beim OSV Rastatt und beim TSV Reichenbach. Da habe ich mich gefragt, da sind so ein bisschen deine Anfänge als Trainer gewesen. Hast du Zeit, gehst du manchmal noch auf zu Amateurfußball spielen?
Ja, es war eine verrückte Geschichte damals, wie ich auf einmal Trainer geworden bin beim OSV Rastatt. Nur am Rande, die waren zum damaligen Zeitpunkt Tabellenletzter in der Landesliga. 18 Spiele, 3 Punkte, 12-85 Tore und gerade 1-10 gegen den glorreichen Welschen Steinach verloren. Und dann habe ich gesagt, den Laden übernehme ich im Winter. Um ehrlich zu sein, aus pragmatischen Gründen, es gab dann eben auch ein paar Groschen noch nebenbei zu verdienen in meinem normalen Job. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich die Trainerlaufbahn noch gar nicht irgendwie im Visier. Und zur Aktualität, ich bin relativ häufig sogar am Amateurfußball noch unterwegs. Hängt einfach damit zusammen, dass mein Sohn in der Verbandsliga in Kuppenheim Fußball spielt. Das ist eine Ortschaft neben meinem Heimatort jetzt. Und da schaue ich natürlich immer wieder vorbei und bin auch gerne dort. Das ist, sage ich immer wieder, der ehrliche Fußball. Da musst du noch selber anpacken als Trainer. Da musst du ab und zu den Rasen mähen. Musst du auch nochmal die Kabine richten. Und die Jungs machen das mit mindestens der gleichen Leidenschaft wie ein Profifußballer auch. Und leider stirbt der Amateurfußball so gefühlt ein bisschen aus. Immer weniger Zuschauer, immer weniger Ehrenamtliche, immer weniger unterstützende Hände. Und es ist ein bisschen schade. Insofern versuche ich da, oder gebe mein Bestes und versuche das ein wenig zu supporten. Aber wie gesagt, durch die Verbindung halt vor allem durch und mit meinem Sohn.
Du hast angesprochen, im Amateurfußball sind es andere Bedingungen, unter denen man als Trainer arbeitet. Sei es die Vereinsinfrastruktur, sei es, dass die Spieler dann teilweise kurzfristig absagen müssen, weil sie doch noch länger arbeiten müssen. So in der Retrospektive, wahrscheinlich hast du dir die Frage schon öfter gestellt, aber inwiefern hat dich diese Zeit als Amateurfußballtrainer geprägt, dass du heute noch merkst, okay, da sind einige Charaktereigenschaften oder Eigenschaften als Trainer, auf die ich auch heute noch Wert lege, wie zu Beginn meiner Anfänge?
Also es sind ganz vielen Dingen immer noch deckungsgleich, um ehrlich zu sein. Es ist im Endeffekt so, dass du natürlich im Amateurfußball gefühlt alles selber machen musst, aber es prägt dich. Und insgesamt würde ich mich als Autodidakt auch betiteln und bezeichnen. Insofern hat mir das damals nie etwas ausgemacht und auch bis zum heutigen Tage im Profifußball ist es so, dass ich versuche, mich immer so fortzubilden und Dinge aufzuschnappen, um mich irgendwie zu verbessern. Denn es geht nicht anders. Der Fußball entwickelt sich, wenn ich überlege, wie der Zweitliga-Fußball echt noch vor 5, 6, 8 Jahren aussah, wie er heute aussieht, wo du unheimlich viel taktische Variabilität auf dem Platz hast, wo man kaum noch Folge leisten kann, in welchen Anordnungen und Systemen Mannschaften Fußball spielen, während das noch vor 8 Jahren wirklich alle irgendwie im 4-4-2 versucht haben. Und insofern ist es einfach wichtig, sich so diese Grundtugenden zu bewahren. Das, so fleißig zu sein, lernwillig zu sein, aber eben auch von den Dingen überzeugt zu sein, die man auch schon im Amateurfußball als richtig erachtet hatte. Und das versuche ich halt weiterhin vorzuleben, denn ich glaube, dass eine Kabine in der Bezirksliga, in der Verbandsliga genauso riecht wie im Profifußball. Ich habe immer gesagt, wenn mich da mal komplett verstellen muss, dann höre ich lieber auf. Wenn du nicht mehr du selbst sein kannst, dann ist es Zeit zu gehen. Und insofern versuche ich immer wieder, sage ich mal, so Teile des Amateurfußballs in den Profifußball zu bekommen. Damit meine ich vor allem den Umgang miteinander. Wenn ich einfach das Gefühl habe, dass jemand nicht gut genug ist, dann brauche ich nicht den Berater anzurufen, sondern das kläre ich mit dem Spieler dann direkt. Wenn ich der Meinung bin, der trainiert halt schlecht, dann sage ich ihm das direkt. Und auf der anderen Seite ist es aber halt auch so, dass die Jungs mich auch mal dissen können. Die können auch mal einen Spruch über mich raushauen und dann muss man darüber lachen, weil die meisten Sprüche bekommen sie von mir gedrückt und heutzutage habe ich immer das Gefühl im Profifußball, man muss aufpassen, was man sagt in der Öffentlichkeit und gegenüber dem Spieler. Und ich versuche mit allen Nachteilen, das hat nämlich einige Nachteile, das trotzdem einfach zu bewahren.
Ja, und du sagst, dass da geht es dir um Werte. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen weg von Werten gehen, vom normalen Umgang. Wie hat der Trainer Lukas Kwasniok damals spielen lassen in Rastatt? Im Vergleich vielleicht auch zu heute?
Das Einzige, was gleich ist, ist die Anzahl der Spieler. Ansonsten haben sich natürlich schon sehr, sehr viele Dinge verändert. Ich meine, ich wurde damals ins kalte Wasser reingeworfen. Wie gesagt, sie hatten kaum Spieler, um überhaupt ein Spiel zu bestreiten. Insofern kann man das gar nicht miteinander vergleichen. Und dann ja, gehst du Step by Step, hast noch gar keine so klare Orientierung. Und heutzutage würde ich mich schon als Trainer eher sehen, der in allererster Linie die Stärken der Spieler in den Vordergrund stellt, um dann zu schauen, wie ich nach und nach ein gutes Gebilde zusammenbekomme. Aktuell ist es halt so, dass wir keine klassischen Außenverteidiger zum Beispiel haben. Deswegen spielen wir halt eher mit 3 Innenverteidiger und 2 Wingbacks. Die Innenverteidiger sind auch keine klaren Innenverteidiger, das sind keine Kanten, sondern überwiegend gut fußballspielende Jungs, die trotzdem willig sind zu verteidigen, aber nicht so viel Körpermasse und nicht so viel Verteidigungsqualität in die Wiege gelegt bekommen haben. Und dann gilt es aus meiner Sicht immer, die Stärken in den Vordergrund zu hieven und die Schwächen zu kaschieren. Und das ist so der grundsätzliche Ansatz, wie ich ja, eine Mannschaft dann nach Möglichkeit formen will. Die Zeit bekommst du nur oftmals nicht in Paderborn, glücklicherweise schon.
Ja, das ist natürlich dann auch ein Standortunterschied. Du hast aber, glaube ich, auch mal in einem Interview, das ich im Vorfeld gelesen hatte, gesagt, natürlich gibt es auch einen Wettbewerbsnachteil in Paderborn gegenüber den vermeintlichen Topclubs der Liga, der zweiten Liga. Muss man als Trainer dort erfinderischer werden, aber im Gegenzug kriegt man dafür auch mehr in Sachen Trainerentwicklung?
Ich weiß nicht, ob man erfinderischer sein muss. Du musst von dem Weg überzeugt sein, den du gehst, grundsätzlich in deinem Leben. Und ich finde halt, dass Paderborn extrem gut zu mir passt. Ich habe davor 2 Traditionsvereine trainieren dürfen. Das war einmal in Jena, wo ich mich nach dem Klassenerhalt eben in der Entwicklung übernommen habe. Ich habe sehr viele junge Spieler geholt aus unteren Ligen, die gar keine Profi-Erfahrung hatten. Gleichzeitig hatten wir keinen Stamm mehr, keinen Orientierungspunkt mehr. Habe leider dann dementsprechend auch dem Verein so ein wenig die Identität genommen, der alten Hasen. Das ist dann mir glücklicherweise in Saarbrücken mit der Unterstützung eben auch von guten Sportdirektoren, die hatte ich damals in Jena nicht.
Du warst ja dann am Ende selbst auch Sportdirektor, oder? Trainer und Sportdirektor in Personalunion?
Ja, so hat man mich betitelt, damit man halt irgendwie diese Position nach außen hin füllen kann. Aber das war definitiv ein Problem und in Saarbrücken war das dann schon anders. Einmal mit Markus Mann, dann mit Jürgen Luginger, wo sich einfach die Aufgaben dann dementsprechend auch klar aufgeteilt haben. Und jetzt ist es in Paderborn auch im Endeffekt ähnlich. Du hast eine ganz klare Aufgabe, aber dein Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport hat auch eine ganz klare Aufgabe. Das Ziel ist aber absolut deckungsgleich. Wir müssen Spieler eben aus anderen Regionen holen, aus anderen Ligen, als das beispielsweise vielleicht jetzt der Hamburger SV machen kann. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Also ich sehe das auch gar nicht irgendwie als Nachteil, sondern es ist so, wie es ist. Und du musst einfach Bock darauf haben. Und ich habe einfach gemerkt, dass es bei Traditionsvereinen dann schon etwas schwieriger ist, da einen Umbruch zu gestalten, während du natürlich in Paderborn sagen wir, das ist schon der Himmel auf Erden diesbezüglich, weil du dich schon auch verwirklichen kannst, weil du einen 20-jährigen Regionalligaspieler einfach reinwerfen kannst. Die Erwartungshaltung an ihn ist eine völlig andere und das macht einem extrem viel Spaß, aber man muss eben auch der Typ sein, der bereit ist, wieder bei, ich will nicht sagen null, aber wieder von Neuem anzufangen, Saison für Saison, wenn dir halt Spieler weggekauft werden. Aber wie gesagt, da sollte man nicht jammern, sondern sich wieder auf neue Typen freuen. Und diese Freude halt jeden Tag vorzuleben, das ist die große Kunst. Und die Energie muss man in sich tragen und ein gutes Trainerteam haben.
Also das Zusammenspiel macht es letztendlich aus. Ja, wenn man die Entwicklung des SC Paderborn in den letzten Jahren verfolgt, dann steht der SCP ja immer mehr und das jetzt nicht seit dieser Saison, sondern in meinen Augen schon seit über einem Jahr, schon seit über 2 Jahren, für attraktiven Fußball. Viel Fokus auf die Phasen mit Ball. Ihr wollt den Ball haben, ihr wollt viel auch über Passspiel machen, ihr wollt sehr variabel sein. Ist das Lukas Kwasniok-Fußball oder was steht für das, was du dir vorstellst an deiner Spielidee?
Ja, das ist mir natürlich dann auch wieder schön hochgestochen. Lukas Kwasniok-Fußball, Tim Walter-Fußball, Steffen Baumgart-Fußball, das ist alles Grütze. Ganz ehrlich, am Ende wollen wir Spiele gewinnen und jeder hat natürlich schon eine gewisse Identität. Ich kenne aber jetzt nicht so viele, die mir auf Anhieb einfallen, die sagen, wenn der Gegner den Ball hat, das ist das Allergeilste. Vielleicht Diego Simeone, aber auch da ist ein Wandel gefühlt vollzogen worden in den letzten Jahren. Es gehört nur einfach dazu, gegen den Ball zu arbeiten. Und ich glaube, so sehr man die NLZs teilweise auch verflucht, weil viele Stereotypen ausgebildet werden, die so konform, fußballkonform, profifußballkonform eben ausgebildet werden. So sehr muss man sie aber dafür loben, die können alle laufen, die sind alle wirklich extrem fleißig, zumindest die Jungs, die bei uns dann ankommen und mit denen kannst du schon mal viel und sehr gut gegen den Ball arbeiten. Das ist nun mal die Basis des Fußballs und das darf man nicht verteufeln. Und wenn du dann den Ball hast, solltest du halt eine Idee haben. So, und die ist, glaube ich, in Nuancen immer mal wieder anders. Der eine will doppelt besetzte Flügel haben, der andere will das Zentrum irgendwie überladen. Grundsätzlich ist es einfach nur so, dass ich glaube, A, die Spieler sollten in die besten Positionen gebracht werden und B, du solltest mit dem Ball genauso fleißig sein wie ohne Ball. Oftmals, das ist natürlich noch so der ganzen Sache geschuldet, aus diesem Juego de Position, dass du relativ wenig mit dem Ball dann gelaufen bist, aber durch diese Mannorientierung oder vermehrte Mannorientierung musst du jetzt immer mehr wieder durch Positionswechsel in Rotation gelangen, um den Gegner eben in der Mannzuordnung zu stören, das zu verkomplizieren oder ihm davon zu laufen. Und das ist die große Kunst. Und deswegen musst du genauso fleißig sein mit dem Ball mittlerweile. Insofern schnellen, glaube ich, auch diese Kilometer Laufleistungen und auch intensiven Laufmeter echt in die Höhe, wenn man das vergleicht mit den vergangenen Jahren. Ich glaube, das ist dieser Tatsache vor allem geschuldet. Das ist so ein Ansatz. Ja, bleib mutig, den Mutigen gehört die Welt, auf und außerhalb des Platzes, bleib mutig. Die Mutlosen werden Beamte. Und jetzt hassen mich alle Beamten, genau, aber ich habe da eine Ausbildung gemacht und habe gemerkt, oh, mein lieber Herr Gesangsverein, für mich ist das auf jeden Fall mal gar nichts. Aber ich habe das immerhin fertig bekommen.
Dann dich aber zu Spannenderem gewendet. Und du hast ja jetzt eben auch gesagt, das Thema Mannorientierung finde ich spannend, weil Markus Fiedler hat dasselbe gesagt, so als Entwicklung der letzten Jahre, dass es in der Arbeit gegen den Ball immer mannorientierter wurde im Vergleich zu etlichen Jahren davor. Würdest du sagen, dass das auch die Entwicklung bedingt, dass man immer fluidere Grundordnung und Spielsysteme sieht dadurch?
Ja, es gibt einige Gründe dafür. Also klar, es ist schwieriger, Folge zu leisten. wenn der Halbverteidiger auf einmal vorder läuft und dann eine Überzahl irgendwo im Halbraum schafft, das zu verteidigen, ist komplexer. Aber es geht schon noch aus der Raumverteidigung definitiv, weil irgendwo muss ja der Gegner dementsprechend wieder einen Mann weniger haben. Also es geht schon, du musst dich gut darauf vorbereiten, du brauchst Spielertypen, die das erkennen. Aber ich glaube, ja, das ist ein Grund dafür. Und ich glaube, grundsätzlich wollen alle hochpressen. Das ist ja auch so. Also wenn du nicht hochpresst, dann bist du ja ein Trainer alter Schule sozusagen. Im Mittelfeldpressing oder ein bisschen abwarten zu agieren. Nur wenn man genauer hinschaut, machen das eigentlich alle, weil du halt nicht immer Zugriff bekommst. Und hängt einfach damit zusammen, dass die Spieler, vor allem im Spielaufbau, weil das ein großer Schwerpunkt in der Entwicklung in allen Ländern ist, werden immer besser. Früher hat es ja die berühmt-berüchtigte Holzkuh gegeben. Einer hat es offen gelassen, der wurde angespielt, dann hast du ihn angelaufen, dann hat er den Ball vorgeknüppelt. Und die gibt es auch in der zweiten Liga immer weniger. Insofern wird es einfach komplexer. Hinzu kommt, die Plätze werden immer besser, die Bälle werden immer besser. Also du hast nicht mehr diese technischen Fehler oder Fehler, die durch äußere Einflüsse entstanden sind, die werden auch immer geringer. Und deswegen ist natürlich diese Mann-Mann-Konstellation der höchstmögliche Druck auf den ballführenden Spieler, nur schon auch mit Nachteilen ausgestattet. Also es gibt auch bei der Mann-Mann-Konstellation Lösungen. Und wenn man mal genauer hinschaut, die besten Mannschaften haben sie schon gefunden. Deswegen geht es auch da wieder zurück. Und gegen Man City Mann-Mann anzulaufen, das funktioniert einmal, vielleicht auch ein zweites Mal, aber beim dritten Mal nehmen sie dich auseinander.
Ich wollte gerade sagen, weil ich meine, ich habe gestern ein Interview gelesen von Thomas Broich im Kicker, der gesagt hat, ja, die gängige Art und Weise ist immer noch, in der Restverteidigung zum Beispiel mit einem mehr zu verteidigen, plus eins zu verteidigen. Aber wenn wir mal wirklich über die Ausbildung reden im Jugendbereich, müsste man eigentlich Mann gegen Mann verteidigen, um die Spieler da in die Situation zu fordern, dass sie wirklich eins gegen eins verteidigen und nicht in Überzahl. Jetzt reden wir über Mannorientierung. Bedeutet viele 1 gegen 1 Duelle auf dem Platz, sagst du, dass es daher eigentlich schon oft gar nicht mehr so ist, dass man irgendwie mit plus 1 verteidigt, sondern eigentlich 1 gegen 1? Oder ist es schon so, dass das Hauptziel ist, im modernen Fußball in den Räumen Überzahl gegen den Ball zu schaffen?
Ich glaube, es hat diese Mannorientierung hat vor allem durch die veränderte Regel beim Abstoß deutlich zugenommen. Dadurch, dass du den 16er betreten kannst, hat sich ganz viel verändert. Und beim Abstoß siehst du fast nur noch Mann-Mann-Zuordnungen. Und daraus hat sich das halt so nach und nach ergeben, dass man das versucht, auch im Spiel dann aufrechtzuerhalten. Mit dem großen Problem, fast alle Mannschaften, die wirklich Mann auf Mann spezialisiert sind, unter anderem Atalanta Bergamo, die haben alle Probleme im Verteidigen in der eigenen Hälfte. Weil die eigene Hälfte, da geht es nicht mehr um den höchsten Druck auf den Ball zu bekommen, sondern um das eigene Tor zu verteidigen. Das ist ein großer Unterschied. Und da dann immer hin und her zu switchen, ist, glaube ich, schwer. Und auch über eine ganze Saison in jedem Spiel aufrechtzuhalten. Insofern bevorzuge ich zumindest nach wie vor den Ansatz, das in einer Raumorientierung hinzubekommen, sowohl im hohen Anlaufverhalten als auch im tiefen Verteidigen, weil du da trotzdem die gleichen Räume covern musst und dich nicht so sehr am Mann orientierst. Im Endeffekt ist ja der Ablauf im Pressing bei uns immer BMG, Ball, Mitspieler, Gegenspieler. Das ist bei uns die klassische Orientierung, damit die Jungs, damit das im Gedächtnis bleibt, die Abkürzung für Borussia Mönchengladbach.
Gabriel, kannst du das nochmal erläutern? Weil Ball, Mitspieler, Gegenspieler?
Genau, du orientierst dich immer erst am Ball. Wo ist der Ball? Das ist die erste Instanz. In zweiter Instanz am Mitspieler. So, wenn der erste Spieler macht Druck auf den Ball, dann muss der Nächste sich logischerweise am Mitspieler orientieren und nicht beim Gegenspieler bleiben. Und dann erst in dritter Instanz am Gegenspieler ist aber, sage ich jetzt mal, Usus in der Raumorientierung gesetzt. Keine neue Erfindung meinerseits, sondern durch dieses BMG ist uns halt Borussia Mönchengladbach so in den Kopf gekommen als Akronym. Und also wenn ihr mich irgendwie mal brüllen hört während des Spiels BMG, dann orientieren sie sich zu sehr am Mann und zu wenig am Ball.
Interessant, der ist einprägsam, habe ich aber noch so noch nie gehört. BMG werd ich mir merken. Was ich mir gemerkt habe, und das finde ich, hat sich seit dieser Saison verändert, wo ich ja gespannt bin, ob du gleich sagst, das ist eigentlich eher zufällig und dir jetzt gar nicht so krass aufgefallen. Oder ist es doch bewusst? Denn ich finde, in den letzten Jahren zuvor hat sich eure Startelf von Spieltag zu Spieltag mehr verändert als in dieser Saison. In dieser Saison sind weniger Veränderungen drin, mehr Routine dadurch auch. Bewusst oder unbewusst?
Jetzt kann man sagen, der Trainer ist verzweifelt. Oder verzweifelt gewesen. ja, aber weder noch. War einfach unterschiedlichen Gründen geschuldet in der Vergangenheit. Also wir hatten zum einen Wingbacks, die sowohl links als auch rechts spielen konnten. Ich hatte irgendwann mal Julian Justwan, den ich umfunktioniert hatte, vom Zehner zum Wingback. Und der konnte links das genauso gut machen wie rechts auch. Rafa Obermeier genauso. Und wenn du die zwei schon mal hast, dann kannst du damit extrem gut spielen. Die können flach angespielt werden im Aufbau. Sie können aber auch im Achterraum angespielt werden, spielverkehrt. Nur wenn du die Jungs halt mal links, mal rechts hinstellst, verändert sich auch immer die Aufgabe für den Mitspieler um diesen Spielertypus herum. Und so kam eins zum anderen. Deswegen gab es da deutlich mehr Veränderungen. Und wenn du jetzt einfach so ein paar klare Positionen hattest oder hast, Felix Götze zentral, Innenverteidiger gesetzt, ist ein Spielertyp, der sowohl hinten verteidigen kann, also in der Dreierkette aufbauen kann, kann auf die Sechs. Das heißt, ich muss da auch nicht verändern. Früher war es für mich klar, brauche ich eher einen zentral defensiven Spieler. Dann hat ein Zentral-Defensiver gespielt. Also Visa Musliu ist ein ganz anderer Spielertyp wie Dave Kinzombi. Und je nach Gegner habe ich damit variiert, indem ich einen anderen Spielertypus gebracht habe. Weil ich, dachte, so kann man den Gegner am ehesten wehtun. Und jetzt muss ich die Personalien nicht austauschen, sondern vom Felix Götze kann ich sowohl als auch Dinge verlangen. Und darüber hinaus ist es einfach so, dass ein Aaron Zehner zum Beispiel auf der linken Schiene auch wirklich nur links spielen kann. Wenn ich den rechts hinstelle, das sieht dann genauso chaotisch aus, wie wenn ein Verkehrspolizist an der Ampel da die Autos in die Wege leitet, wenn die Ampel ausfällt. Aber links ist eine Waffe. So,
ergibt sich aus dem Spielermaterial letztendlich, was du hast.
Genau,
ne?
und das kam halt, so kam ein zum anderen. Santi Castaneda ist aktuell bei uns gesetzt als großer Sechser, der einfach Bälle abgreifen kann und so weiter und so fort. Insofern habe ich jetzt einfach 4-5 Positionen, die sind ganz, ganz klar. Und die anderen performen eben gut zusammen. Insofern habe ich da jetzt nicht so viel Bedarf wie in der Vergangenheit, weil, ja, die Spielertypen auch mehr Dinge abdecken. So, Felix Götze ist so das Paradebeispiel dafür.
Jetzt nehmen wir auch mal gerade die beiden Jungen mit Santiago Castañeda und Aaron Zehnter. Ich habe jetzt gestern beruflich ein Interview geführt mit dem U19-Trainer von Mainz 05, mit Jan Kirschhoff. Hat er mir so ein bisschen erzählt, wie oder was für ihn individuelle Förderung bedeutet und was sie machen, dass sie jedem Spieler ein individuelles Lernziel für 6 bis 8 Wochen geben, das dann beurteilen, gucken, erreicht, nicht erreicht, gehen wir weiter auf ein anderes Ziel oder bleiben wir dabei und gehen da noch mehr rein. Wie arbeitet man da als Profitrainer mit ausgewachsenen Spielern, die ja auch schon Minimum 18 Jahre Lebenserfahrung haben und dadurch davon wahrscheinlich auch 14 bis 15 Fußballerfahrung, ähnelt sich das oder ist es da in der individuellen Arbeit schon anders?
ich habe wahrscheinlich in der Jugend beim KSC halt auch schon schlampig gearbeitet. Wir haben auch diese Lernziele auf dem Papier gehabt. Und dann gab es Perspektivgespräche und Orientierungsgespräche und das will man ja alles machen. Und das ist ja schön und Papier ist geduldig. Und für mich gab es einfach immer nur, trainiere viel, trainiere hart und spiele erfolgreich. Und das habe ich bis zum heutigen Tage mir bewahrt. Wir sollten nicht so viel reden, wir erzählen so viel und lauter Räubergeschichten und in den NLZs, das sind ja die Dinge, die ich schon vor Jahren kritisiert habe, was wir da an Pädagogen und Psychologen haben, was wir da an Co-Trainern haben und Analysten. Das Einzige, was die Jungs brauchen, ist viel Zeit auf dem Platz und viel den Ball, das ist alles. Von viel kommt viel. Bei uns gab es keine Belastungssteuerung, wirklich nicht. In der U17 beim KSC haben wir viermal trainiert oder fünfmal, je nachdem wie es halt ging. Es war viermal hart. Und dann musste man irgendwann mal montags eine halbe Stunde Zeit abgeben für psychologische oder pädagogische Dinge. Und ich will die gar nicht verteufeln, aber wenn du halt nur viermal zwei Stunden hast, dann tut dir eine halbe Stunde weh. Die tut dir echt weh. Und im Profibereich ist es ähnlich, weil so viel Training haben wir gar nicht, weil da die Wichtigkeit natürlich des Spiels schon eine andere ist. Also für einen selbst, aber natürlich auch die Auswirkung auf die Mannschaft, auf die Jungs, auf den Verein insgesamt. Insofern musst du da schon ein bisschen steuern. Aber wir haben zwar jetzt nur ein Testspiel gehabt gegen Braunschweig, aber es war die härteste Trainingswoche jetzt in der Länderspielpause. Kurioserweise war es die beste Laufleistung. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich glaube, wir sollten einfach viel machen. Einfach viel und grundsätzlich aus Stärken Waffen machen und Schwächen kaschieren. Ich kenne das noch aus dem NLZ, dann hat es dann immer geheißen, wenn der noch seinen schwachen Fuß trainieren würde, oh, dann wird das ein Top-Spieler sein. Ja, Messi ist auch mit einem Fuß recht weit gekommen. Und der zweite war jetzt auch nicht so blind, aber ich habe ihn noch nie einen Diagonalball mit dem rechten Fuß spielen gesehen. Aber wir haben mal beim KSC fast, jetzt plaudere ich natürlich aus dem Nähkästchen, wenn sich dann morgen alle melden, aber das ist egal, wir haben fast einen Malik Batmaz nicht verpflichtet aus einem kleineren Verein, weil der halt mit dem linken Fuß kein Diagonalball spielen konnte. Dann habe ich gesagt, aber der ist Stürmer, der wird in seinem ganzen Leben mit dem schwachen Fuß nie einen Diagonalball spielen. Aber das ist halt eine Waffe, der ist umtriebig, tiefer Körperschwerpunkt, schnell, gute Mentalität. Ist doch scheißegal, wenn ich das mal so sagen darf, ob der jetzt mit dem linken Fuß Diagonalball spielen kann. Und so hat man halt eins vermieden, dass man mit dem unnötig Zeit vergeudet, weil ich einfach finde, ja, es braucht so Lernziele. Ich war da nicht gut auf dem Papier, wie gesagt, wir haben das ausgefüllt, bla bla. Habe aber nach Gefühl gehandelt, nach Instinkt, aber mit Herz und mit Leidenschaft. Und ich glaube, die Jungs haben dann gemerkt, okay, Florent Muslia, der war ein sensationeller 1-gegen-1-Spieler. Dem haben wir einen kleinen Tipp gegeben. Er hat immer seinen Haken nach innen gemacht und er wollte einen Ball so nach innen stecken. Und der wurde, nein, nicht oft abgefangen, aber immer mal wieder. Und dann habe ich gesagt, so chip den Ball über den Blockfuß rein in die Gasse. Das sind so Dinge, an denen man dann arbeiten kann. Und das meine ich aus Stärken, Waffen vielleicht machen. Aber grundsätzlich kann man die Spieler nicht so viel verändern. Und je älter sie werden, logischerweise umso weniger. Insofern beschäftige ich mich damit nicht. Denn wir müssen doch mal ehrlich sein. Ich habe den Spieler ein Jahr, vielleicht zwei. Da habe ich aber schon ganz viel Glück. Weil bei uns ist es ja eher so, ich habe den 4 Monate und wenn der performt, also ich bin mir sicher, die Leute sind ja nicht blind. Aaron Zehnder, der ist schon in aller Munde. Spezielle Position, hat irgendwie 5 Scorer schon oder wie viel? da glüht schon das Telefon.
Die Scouting-Datenbank ist schon längst heiß gelaufen. Ja, du hast gesagt, und das ist auch das, was ich mich dann auch frage dabei, Wir reden darüber, dass du ja auch im Profifußball immer noch Spieler, die gerade aus dem Jugendbereich rauskommen, ja auch ausbilden musst, weiterhin noch. Aber sind ja dann meistens keine technischen Dinge, grundlegenden technischen Dinge, taktischen Dinge, sondern geht um Feinheiten, oder? So wie du es mit Florent Muslia eben angesprochen hast, sondern es geht vor allem darum zu schauen als Trainer, wo sind die Stärken meines Mitspielers? Und das würde mich jetzt mal interessieren, jetzt vor der Saison in der Kaderplanung setzt du dich dann hin, jetzt mal ganz einfach gesagt, schaust bei jedem Spieler, wo ist die Stärke, wo in welchen Räumen ist er am stärksten, was ist seine klare Waffe und positionierst die Spieler so und daraus ergibt sich dann auch die Grundordnung eigentlich automatisch?
Mehr oder weniger. Also zuerst schaust du, welche Spiele hast du, von welchen Spielern bist du überzeugt und wo fühlen die sich mal am wohlsten. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Und dann guckst du, welches Puzzleteil fehlt. Und wir haben, das ist auch einer unserer Wettbewerbsvorteile, wir haben eine sehr, sehr schmale Scouting-Abteilung. Darüber hinaus eben noch meinen Vorgesetzten, Geschäftsführer Sport, Benny Weber, der auch aus dem Sport, aus dem Fußball kommt, der jahrelang Analyst gewesen ist. Das heißt, wir haben da sehr, sehr kurze Wege und tauschen uns fast täglich aus, aber nicht, weil wir Sitzungen einberufen, sondern das ist halt so ein bisschen Mundpropaganda. Es ist so, das Scouting-Büro, da sitzen zwei Jungs, das ist direkt neben dem Geschäftsführer und wenn ich eine Etage höher laufe, zu uns in die Küche, da geht's nach rechts in die Küche und nach links, das erste Büro ist das Scouting-Raum. Das heißt, ich laufe da jeden Tag vorbei und dann gibt's immer Smalltalk und immer ein Austausch. Und das ist ein großer Vorteil. Wow, da sprechen wir jetzt im Oktober schon drüber, okay, so ein Typus, der würde uns vielleicht nochmal in der Spitze da und da verstärken. Und das geht auf ganz, ganz kurzen Dienstweg und nicht durch ja, 5 Gremien, die das dann noch absegnen müssen. Und so ist aber tatsächlich der Gedankengang bei uns. Du hast nicht so viel Zeit, um Spieler zu entwickeln, aber wir in Paderborn haben immer noch genug Zeit. Deswegen das ist, glaube ich, aktuell eine unserer Stärken. Wir können Spieler verpflichten, die gefühlt schon so ein bisschen tot waren auf dem Fußballmarkt oder wirklich noch nicht so weit sind und sie in der Regionalligamannschaft parken und denen auch wirklich glaubhaft versichern, wenn ihr da performt, dann kommt ihr bei uns oben an. Kelvin Brackelmann, der kam zu uns. Der kann es gar keinem erzählen. Der kann es wirklich keinem erzählen. Ja. Also beim OSV Rastatt war nicht einer, der unfitter war als er zu uns gekommen ist. Ja, das ist eine Maschine. Das ist jetzt echt eine Maschine. Ein fantastischer Typ, der fühlt sich auch wohl, der kann sich ausleben. Der haut dir Sprüche um die Ohren. Schnell, linker Fuß, groß, körperlich noch nicht ganz robust, dass er jede Einheit am Limit arbeiten kann, aber ich liebe ihn. Das ist ein klassischer Fall. Der war halt schon 24, eigentlich wollte ihn keiner, so ein bisschen Stempel schon drauf. Und so die Jungs, die den Umweg gehen, auch jetzt ein Felix Götzer und Luca Herrmann, klar, die gehen jetzt nicht den Weg über die zweite Mannschaft, aber beim Kelvin war das vonnöten. Wir haben aber auch aus dem eigenen Stall mit dem Martin Enns, Marco Bledel, der war in der Kreisliga vor 2 Jahren noch in Bayern, dann Bayernliga oder Regionalliga Bayern dann gespielt. Und so können wir die Jungs natürlich dann schon auch so ein bisschen ködern, weil ich glaube, das Allerwichtigste, was es gibt, ist Spielzeit. Sie müssen hart trainieren, viel, bei uns, bei der U21, aber wenn sie bei uns keine Chance auf Einsatzzeiten haben, gerade die jungen Spieler, dann müssen sie unten spielen. Denn diese Feinheiten, um die zu verbessern, das geht nur, indem du im Herrenbereich spielst. Da kannst du trainieren noch und nöcher.
Try-and-error-Prinzip letztendlich wahrscheinlich.
Definitiv. Und es ist was anderes, im Herrenbereich zu spielen, als im Juniorenbereich. Und jetzt haben wir die nächsten Jungs am Start. Flörke, Bäuerle, wie sie alle heißen, Enns, die, bevor ich die als Nummer 17 im Kader mitnehme, spielen die in der Regionalliga. Die spielen, die müssen da spielen. Das ist halt einfach so, weil das ist die nächste Generation, die wir dann einfach laufen lassen. Wir sind im Endeffekt, wenn 10 da geht, das wird eines Tages der Fall sein. Dann stehen die Nächsten schon Gewehr bei Fuß.
Also das Thema Entwicklung ist dementsprechend auch in der zweiten Reihe wichtig. Für mich würde sich die Frage anschließen, inwiefern ja Ausbildung dann da auch möglich ist und dieses Try-and-Error-Prinzip im Profifußball. Die Frage heben wir uns aber auf für Folge 2 und machen an dieser Stelle mal einen Cut in dieser Podcast-Folge und gehen auf das Thema Ausbildung in der nächsten Folge nochmal ein, aber auch auf andere spannende Themen und Ansichten, die dich umtreiben. An der Stelle schon mal vielen Dank, Lukas, und wir hören uns in Folge 2 wieder. Bis dahin, ciao, ciao.